HR Info. Das Interview.
Mit Oliver Günther. Die Terroranschläge in Brüssel hinterlassen Entsetzen und Angst. Wieder haben Attentäter mitten in Europa ihren tödlichen Terror verübt. Wieder hat sich die Organisation Islamischer Staat, kurz IS, zu den Anschlägen bekannt und für sich reklamiert, die Taten seien durch den Islam gerechtfertigt. Was aber haben der Islam und der islamistische Terror tatsächlich miteinander zu tun? Und was bedeuten die Anschläge in Brüssel für Deutschland? Susanne Schröter beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Islam und dem Islamismus. Susanne Schröter ist Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Universität Frankfurt und sie weiß, wovon sie spricht. Die Islamwissenschaftlerin hat nicht nur den Werdegang junger, gewaltbereiter Islamisten in Deutschland verfolgt, sie hat auch über viele Jahre einen tiefen Einblick in das Innenleben hiesiger Moscheegemeinden. Die Bomben von Brüssel und die Folgen in Deutschland. HR Info, das Interview mit der Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter. Frau Professor Schröter, um Sie zunächst mal ein bisschen kennenzulernen, würde ich mit Ihnen gemeinsam so etwas mit Ihnen verfassen wollen wie ein Kurzporträt, Susanne Schröter. Auf den Punkt und übersichtlich. Und ich würde das ganz gern an ein paar kurzen Fragen, Halbsätzen festmachen, auf die ich Sie bitte zu antworten. Ihre erste Begegnung mit dem Islam?
Meine erste Begegnung mit dem Islam war mit 13 Jahren, als ich mir in der Stadtbücherei den Koran ausgeliehen habe.
Und gleich begeistert?
Ja, da hatte ich so eine Phase, in der ich mich mit fremden Religionen auseinandergesetzt habe und der Islam gehörte auch dazu. Ich fand das ein tolles Buch.
Was fasziniert Sie am Islam bis heute?
Mich fasziniert, wie lebendig diese Religion ist, wie vielfältig sie ist. Mich faszinieren auch die spirituellen und auch die poetischen Züge. Das Ritual zum Teil. Also ich finde das wunderschön, in der Moschee zu sein. Diese Dinge sprechen mich doch sehr an.
Der Islamismus ist für mich?
Der Islamismus ist für mich eine extremistische Ideologie, die durchaus muslimisch ist. Also die Vorstellung, Islamismus habe mit dem Islam nichts zu tun, lässt sich meiner Meinung nach nicht verifizieren. Aber es ist eine Politisierung von Religion und es ist auch die Stilisierung des Spirituellen, des Religiösen zu einem Regelwerk für das gesamte Leben. Und das halte ich für äußerst bedenklich.
Was ich ganz interessant finde, als ich Sie gefragt habe, was fasziniert Sie, haben Sie so eigentlich sehr, hat man Ihnen angemerkt, dass Sie auch begeistert sind vom Islam. Beim Stichwort islamistisch hörte sich das inhaltlich sehr klar an, aber auch sehr technisch. Das ist schon etwas, was Sie auch befremdet.
Islamismus,
am Islam, diese Seite des Islam.
Definitiv befremdet mich das, weil Islamismus ist das Gegenteil von Freiheit, ist das Gegenteil von Toleranz, das Gegenteil von Offenheit, von Gleichberechtigung der Geschlechter, ist das Gegenteil all der Werte, die ich gut und richtig finde.
Schon sehr entschiedene Aussage. Als Forscherin ist mein Anliegen?
Ich möchte zum einen dazu beitragen, dass unsere multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft gelingt, dass dieses Experiment einer pluralistischen, friedfertigen Gesellschaft nicht im Desaster endet, dass wir Möglichkeiten finden, dass alle Bürger und Bürgerinnen partizipieren an der Gesellschaft und dass sie das in Offenheit und Respekt füreinander tun.
Der Islam gehört zu Deutschland.
Definitiv gehört der Islam zu Deutschland. Da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Wir haben Muslime jetzt seit 60 Jahren bei uns und müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist eine Gruppe, die wächst, auch durch die Flüchtlinge. Und es kann uns nicht egal sein, welche Art des Religionsverständnisses unsere Muslime haben.
Meine erste Reaktion auf die Attentate in Brüssel?
Nicht überrascht. Wir haben im Moment an allen Enden der Welt Attentate, die von islamistischen Gewalttätern durchgeführt werden. Manche dringen nicht so sehr in unser Bewusstsein, weil sie weit weg sind, aber wir haben das auch in Europa in zunehmendem Maß.
Ich kann mich erinnern, dass wir wenige Stunden nach den Attentaten in Brüssel kurz miteinander telefoniert haben, um auch über das Interview zu sprechen. Und da haben Sie einen Satz gesagt, der mir hängen geblieben ist. Sie haben nämlich gesagt, da kommt was auf uns zu. Was haben Sie damit gemeint?
Ich habe gemeint damit, dass Islamismus und auch Dschihadismus, die gewalttätige und gewaltförmige Richtung im Islamismus, dass die im Moment sehr populär ist, gerade bei Jugendlichen, dass wir schon davon sprechen können, dass wir eine islamistische Jugendbewegung haben. In Deutschland alleine haben wir 800 junge Leute, die nach Syrien gegangen sind, um sich dem IS anzuschließen. Ein Drittel ist mittlerweile zurückgekehrt und wir wissen nicht, mit welcher Geisteshaltung die hier wieder bei uns aufschlagen. Ein Teil wird desillusioniert sein, aber ein Teil wird versuchen, genau diese Ideen weiterzutragen. Und damit haben wir doch ein Problem.
So dieser Satz, da kommt was auf uns zu, da sprach für mich aber auch eine erhebliche Portion Sorge raus.
Ja, sicher. Die Sorge besteht in vielerlei Hinsicht. Die Sorge besteht einmal darin, dass ein Teil der muslimischen Jugend offensichtlich nicht nur in Ablehnung, sondern in Feindschaft zu unserer Gesellschaft sich befindet. Und dass unsere Präventionsmaßnahmen noch nicht zurecht greifen, dass wir uns da noch einiges überlegen müssen. Und auf der anderen Seite Sorge auch hinsichtlich der Sicherheit der Bevölkerung. Wir müssen dringend die Sicherheitskräfte, insbesondere die Polizei, aufstocken, personell aufstocken. Schon vor 2 Jahren haben mir Polizisten gesagt, dass es nicht mehr möglich ist, alle Gefährder wirklich lückenlos zu beobachten. Und das sehen wir jetzt ja auch. Ja, wir sehen bei den Attentaten, die Täter waren bekannt. Und es ist offensichtlich nicht geglückt, die so weit unter Kontrolle zu bekommen, dass man diese Anschläge verhindern konnte.
H-Info, das Interview heute mit der Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter. Wir sprechen über die Attentate in Brüssel und die Folgen auch hier in Deutschland. Und Frau Schröter, ich würde ganz gerne erstmal schauen, wie viel Islam eigentlich in diesem islamistischen Terrorismus steckt. Wir haben das schon zu Beginn des Interviews so ganz kurz thematisiert. Sie haben seit vielen Jahren engen Kontakt zu Muslimen. Sie haben 3 Jahre lang intensiv geforscht, zum Beispiel in den Moscheegemeinden in Wiesbaden, haben da viele Gespräche geführt, haben vor kurzem auch ein Buch zu Ihrer Forschungsarbeit in diesem Bereich veröffentlicht, in dem Sie das Leben frommer Muslime sehr eingehend beschreiben. Haben Sie nach diesen Ereignissen in Brüssel jetzt mal Kontakt gehabt zu Vertretern dieser Moscheegemeinden oder zu Vertretern von muslimischen Verbänden?
Ich habe natürlich immer Kontakt zu Muslimen, wenngleich ich jetzt nicht die Moscheegemeinden kontaktiert habe in dieser Hinsicht. Ich weiß, dass Anschläge von den meisten Menschen, die sich in Moscheegemeinden organisieren, als problematisch empfunden werden, weil sie nicht recht wissen, was sie dazu sagen sollen und weil sie das Gefühl haben, die Gesellschaft erwartet aber etwas, was sie aber auch nicht liefern wollen. Also sie wollen sich oft nicht distanzieren, weil sie sagen, das hat ja nichts mit uns zu tun. Also es gibt so einen Abwehrreflex. Von daher ist es immer problematisch. Die Muslime, die jetzt nicht zu den super Frommen gehören, das heißt nicht zu denen, die sich in Verbänden oder Gemeinden organisieren. Aus der Ecke kommen natürlich ganz klare Statements. Da kommt nicht nur ein klares Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit, sondern auch die Forderung, man müsse sich mal mit den Grundlagen des Islam auseinandersetzen und müsse schauen, wo auch Gewalttäter und Terroristen in den islamischen Texten ihre Legitimationen beziehen.
Es gibt ganz offensichtlich, wenn ich es richtig verstehe, also unterschiedliche Strömungen, auch unterschiedliche Arten und Weisen, mit solchen Attentaten umzugehen, darauf zu reagieren. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Sie eben gesagt haben, viele tun sich schwer zu reagieren, weil sie auch so das Gefühl haben, naja, es hat ja eigentlich mit dem Islam nichts zu tun, diese Terroranschläge. Auf der anderen Seite, der IS hat sich jetzt auch erst wieder bekannt zu den Attentaten in Brüssel und sagt ganz klar, diese Attentate sind durch den Islam gerechtfertigt, weil sie im Zusammenhang stehen mit dem Kampf gegen Ungläubige. Wie viel Islam steckt denn jetzt in diesen islamistischen Terrortaten?
Also ideologisch gesehen lassen sich die Terroranschläge islamisch fundieren. Es gibt im Koran die sogenannten Schwertverse, die zum Kampf gegen die Ungläubigen aufrufen. Wenn man die heranzieht, hat man da schon etwas, was einen legitimiert. Auch das Leben des Propheten gibt mancherlei Anhaltspunkte. Wenn man das alles wortwörtlich nimmt, wenn man sagt, das 7. Jahrhundert ist unsere Leitlinie, dann lässt sich das fundieren. Das macht der IS auch bei allen Rechtfertigungen, schlägt er mit Koranversen und mit Belegen aus der islamischen Überlieferung um sich. Aber das muss man ja nicht machen. Man kann ja islamische Quellen auch historisch kontextualisieren und das tun ja unsere modernen Theologen gerade in Deutschland auch, dass sie sagen eben, genau wie man das auch mit der Bibel macht oder mit anderen heiligen Texten, bestimmte Verse sind zeitgebunden. Von daher muss man eben auch mit diesen Texten kritisch umgehen. Die Exegese muss eine kritische sein.
Mhm. Historisch kontextualisieren meint, wenn man das nochmal so versucht ein bisschen zu übersetzen, dass man den Koran eben nicht wortwörtlich nimmt und die Botschaften, die darin formuliert sind, sondern dass man eher schaut, wie sind denn bestimmte Inhalte in einer bestimmten Situation, historischen Situation zu erklären und wie müsste man sie heute interpretieren, wenn man sie sozusagen vor dem Hintergrund der Aktualität interpretiert. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, ganz genau. Nehmen wir zwei Beispiele. Mohammed hat gerade als er in Medina Staatsmann und auch Kriegsherr war, Kriege geführt und wir finden da einige koranische Verse, in denen er sich auf Gott beruft bei seinen Handlungen, die ja auch sehr siegreich waren. Aber heute leben wir nicht im Krieg und wir müssen diese Verse, und das ist die Meinung von einigen islamischen Theologen, auf die ich mich jetzt beziehe, diese Verse haben heute keine Relevanz mehr, weil wir heute unsere Konflikte auch anders regeln. Oder der Vers beispielsweise, dass muslimischen Männern erlaubt ist, bis zu 4 Frauen zu heiraten, wenn sie gerecht behandeln. Mhm. Und da sagen eben diese, sage ich mal, progressiven Muslime, das war ein Fortschritt für die damalige Zeit, weil Männer sehr viel mehr Frauen noch heiraten konnten. Also eine Begrenzung. Aber heute leben wir eben in einer Gesellschaft, in der die Gleichberechtigung der Frauen durchgesetzt worden ist. Von daher gibt es keinerlei Relevanz mehr, auf diesen Vers zurückzugreifen.
Das heißt, dieser Rückbezug der islamistischen Terroristen auf den Islam funktioniert überhaupt nur, wenn man den Islam sehr eng oder den Koran auch sehr eng interpretiert, auslegt, in einer aus dem historischen Kontext völlig losgelösten wortwörtlichen Bedeutsamkeit.
Ganz genau.
Das ist eigentlich
so eine buchstabengetreue Auslegung. Das, was da wortwörtlich steht, das wird 1:1 umgesetzt. Hm. Und Islamisten machen das eben. Die sagen, alles, was da steht, das hat ewige Gültigkeit, das ist normativ, das müssen wir umsetzen.
Das heißt aber so, Islamismus, ein Kennzeichen für Islamismus, weil man ja auch immer so als Laie versucht, so Trennlinien zu ziehen zwischen Islam, Islamismus. Diese sehr strenge Auslegung des Koran wäre also ein Hinweis tatsächlich für islamistische,
ja,
für eine islamistische Spielart oder eine islamistische Interpretation.
Definitiv, das wäre ein Indikator dafür. Und dann muss man natürlich noch schauen, es gibt doch auch unter den orthodoxen Muslimen viele, die das so sehen würden. Aber etliche davon sind Pragmatiker und sagen, wir leben jetzt eben in der Bundesrepublik Deutschland und da sind die Verhältnisse doch ein bisschen anders. Also das heißt, sie sind nicht ganz so schriftgläubig in ihrem praktischen Tun. Salafisten allerdings sind das. Die nehmen sich den Koran, setzen sich hin und sagen, so und jetzt setzen wir das in die Praxis.
Also Salafisten, das ist ja im Grunde genommen so, dass die islamistische...
Genau, Salafismus ist der momentane Begriff für Islamismus. Setzt sich zusammen aus dem Begriff Salaf. Salaf sind die altehrwürdigen Vorfahren, das heißt Mohammed und seine Gefährten und die nächsten 2 Generationen der Muslime, die als ultimative Vorbilder für alles und jedes genommen werden. Die meisten Salafisten, also alle, die in Deutschland leben, bezeichnen sich allerdings nicht als Salafisten, sondern nur als Muslime oder als wahre Muslime.
Hi-Info, das Interview heute mit der Frankfurter Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter. Ich spreche mit ihr über die islamistischen Anschläge in Brüssel und die Folgen. Frau Schröter, wir haben in den vergangenen Minuten so ein bisschen versucht, mal zu trennen zwischen Islamismus und Islam. Lassen Sie uns doch jetzt mal auf die Täter schauen, die hinter solchen Attentaten stecken, also sozusagen die gewalttätigen Islamisten. Da gibt es ja so klassische Werdegänge, die sich so auch abzeichnen und die man jetzt auch bei den Attentätern in Brüssel verfolgen kann. Die Täter haben erstmal in Europa gelebt, haben sich dann in Europa radikalisiert, sind nach Syrien gegangen, zurückgekehrt, um dann jetzt hier Anschläge im Namen des IS zu verüben. Der Ausgangspunkt der Radikalisierung ist aber eigentlich Europa gewesen. Also Frankreich, Belgien, England, auch Deutschland. Sie selbst haben den Weg radikalisierter Jugendlicher verfolgt. Es hat ja auch hier in Hessen schon Fälle gegeben, wo Jugendliche sich zumindest so radikalisiert haben, dass sie nach Syrien ziehen wollten in den Heiligen Krieg. Ich würde ganz gerne mal mit Ihnen so ein paar Faktoren durchgehen, die auch immer wieder genannt werden, wenn man nach den Gründen dieser Radikalisierung schaut. Und ich würde Sie erstmal bitten, das ganz kurz einzuordnen in der Skala zwischen 0 und 10. Welche Bedeutung diese Faktoren aus Ihrer Sicht haben? 0, völlig unbedeutend. 10, ja, sehr, sehr wichtig. Stichwort Diskriminierung als Moslem.
5.
Also spielt nicht so eine große Rolle.
Spielt eine untergeordnete Rolle. Es gibt einen muslimischen Opferdiskurs, in dem alles und jedes sofort in dieses Diskriminierungsempfinden eingeordnet wird. Jede schlechte Note in der Schule beispielsweise. Aber wir haben 11% Konvertiten unter den Dschihadisten. Die sind nicht als Muslime diskriminiert worden.
Also Leute, die vorher Christen waren? Oder?
Ja.
Fehlende soziale, berufliche Perspektive oder schulische Perspektive?
7. spielt schon eine größere Rolle, meiner Meinung nach. Gerade wenn wir Täterprofile uns anschauen, da haben wir gerade in Deutschland, in Frankreich doch sehr viele, die einen schlechten Schulabschluss gemacht haben, die wenig Aussichten auf eine gute Karriere und eine gute Verankerung in der Gesellschaft haben. Wir haben viele Kleinkriminelle übrigens auch, die schon polizeilich aufgefallen sind.
Umfeld der Moschee.
Spielt, ich würde auch sagen sieben. Man weiß, dass gerade diese islamistischen Islamseminare, die zum Teil in Moscheen angeboten werden, wo man radikale Prediger einlädt, die einem erklären, wie man hier als Moslem handeln muss und die zum Teil auch zum Dschihad aufrufen, dass die doch einen sehr großen Einfluss haben. Das sind eben Autoritäten in den Moscheen, kann man sich treffen, da kann man sich organisieren und das tut man auch.
Sie selbst bringen noch einen anderen Begriff mit ins Spiel, Erlebnisfaktor, Abenteuerfaktor. Wie groß würden Sie den Anteil beziffern oder wie würden Sie den einordnen?
Bei jungen Männern 80% mindestens. Ja, ich würde sagen, die ganze dschihadistische Propaganda seit 2014, die läuft ganz extrem abenteuerzentriert. Salafisten wie Dizzo Dog beispielsweise sagen, komm zu uns, hier hast du Spaß.
Ehemaliger Rapper aus Berlin.
Genau, der dann später konvertierte und einer der wichtigsten Propagandafiguren des IS ist, der aktiv aufruft, Anschläge auf Zivilbevölkerung übrigens in Deutschland durchzuführen. Und der sagt, hier hast du Spaß, hier kannst du dich ausleben, von der Schneeballschlacht bis zum Abschlachten von Kufa. Ungläubigen. Und wenn man sich diese Videos anschaut, die ins Netz gestellt werden, dann stellt man fest, dass die doch zum Teil Ähnlichkeiten mit Videospielen, mit den sogenannten Ego-Shootern haben, wo es ja auch um Spaß, um Männlichkeit, um Waffen, um Abknallen, Herumballern geht. Und das darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht die reine Religion, sondern es ist genau dieser Spaßfaktor, der viele auch dazu bringt, Dschihadist zu werden.
Es stellt sich natürlich sofort die Frage, jetzt wo wir so Faktoren identifiziert haben, um diese Faktoren auszuschalten, um die Radikalisierung Jugendlicher zu verhindern, die möglicherweise gefährdet sind. Wo wäre es aus Ihrer Sicht am wichtigsten anzusetzen?
Ich finde, dass man ganz früh ansetzen muss. Man muss in den Schulen ansetzen, die Kinder und die Jugendlichen, und zwar alle, ob sie Muslime oder nicht Muslime sind, fit machen für diese anstrengende pluralistische Gesellschaft, die wir haben. Und man muss ganz stark versuchen, Methoden zu implementieren, die Toleranzerziehung, Demokratieerziehung mit berücksichtigen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, man muss also Jugendliche schon vorher immunisieren, bevor sie möglicherweise in problematisches Umfeld kommen, anfällig sind für die Faktoren Radikalisierung, die wir schon angesprochen haben.
Absolut. Ich glaube, auf die Schule kommen Aufgaben zu, mit denen sie bis jetzt noch gar nicht gerechnet hat, nämlich tatsächlich die Erziehung des Menschen, nicht nur die Vermittlung von Mathematik, Deutschkenntnissen etc., sondern auch Persönlichkeitsbildung. Das muss in den Schulen laufen. Da braucht es gute Konzepte und das muss man jetzt anpacken.
HR-Info, das Interview heute mit der Frankfurter Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter. Ich spreche mit ihr über die islamistischen Anschläge in Brüssel und die Folgen. Und ich würde ganz gerne noch auf einen anderen Aspekt kommen, nämlich welche Folge diese Attentate haben, für die Debatte, die wir ja in Deutschland schon seit längerem haben, über den Islam insgesamt. Ist ja nicht so lange her, dass der damalige Bundespräsident Christian Wulff gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs diesen Satz ganz eindeutig bejaht. Aber schon damals wurde über diesen Satz sehr heftig gestritten. Die Vorbehalte in der Bevölkerung sind nach wie vor ziemlich groß gegenüber dieser Aussage, der Islam gehört zu Deutschland. Zuletzt sind sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, die haben diese Debatte auch noch mal verschärft. Welche Erwartung haben Sie, was die Wirkung dieser Anschläge in Brüssel angeht, auf die Debatte rund um den Islam in Deutschland?
Jeder Anschlag, der in Europa durchgeführt wird oder wo westliche Bürger betroffen sind, wird die Islamfeindlichkeit verstärken. Das ist leider so. Und wir haben gesehen bei den letzten Wahlen, dass das Thema ein heißes ist und dass die Ängste von großen Teilen der Bevölkerung so groß sind, dass sie bereit sind, auch rechtspopulistischen Bewegungen ihre Stimme zu geben. Ich sehe das mit großer Sorge. Wir haben nämlich Radikalisierung auf zwei Ebenen. Wir haben Radikalisierung im politisch rechten Milieu in Deutschland und wir haben Radikalisierung bei den Muslimen und insbesondere bei der muslimischen Jugend. Und beides befeuert sich sozusagen gegenseitig.
Sie haben gerade eben schon sehr deutlich formuliert, diese Radikalisierung, die Sie auf beiden Seiten wahrnehmen. Also einmal, das kann man ja auch erkennen, an den letzten Wahlergebnissen, den aktuellen, dass es in Deutschland einen Rechtsruck gibt, politisch. Auf der anderen Seite sagen Sie aber, diese Radikalisierung findet auch innerhalb der Moscheen statt, Moscheegemeinden. Das ist ja ein Einblick, den viele von uns nicht haben, im Gegensatz zu Ihnen. Ich habe schon gesagt, Sie haben 3 Jahre sehr intensiv Einblick geworfen in das Moscheeleben in Wiesbaden. Sie haben ein Buch veröffentlicht vor wenigen Wochen. Der Titel des Buches lautet Gott näher als der eigenen Halsschlagader. Ich finde, dass Sie da sehr anschaulich und sehr lebendigen Eindruck geben in diese Welt, diesen Alltag, diese Lebenswelt frommer Muslime. Ich habe aber auch das Gefühl, und das haben Sie auch schon angedeutet, dass es gerade bei jungen Muslimen eigentlich eher so wieder so einen Rückbezug gibt. Also Sie haben ja mit vielen Frauen gesprochen, die jungen Frauen, die sich wieder ganz klar zum Kopftuch tragen, bekennen, die sich dabei auch rückbeziehen auf die Aussagen im Koran. Wenn Sie sagen, so eine Radikalisierung auf beiden Seiten, und wir schauen mal genauer auf die Situation in den Moscheen. Befürchten Sie jetzt, dass da auch so eine Art, infolge der Anschläge, auch so eine Art Wagenburg-Mentalität um sich greifen könnte?
Ja, das kann tatsächlich passieren, weil sich gerade Muslime, die sich jetzt in diesem frommen Segment befinden, sehr empfindlich auf jede Art negativer Presse reagieren. Und ohnehin immer der Meinung sind, dass sie schlecht dargestellt werden, dass man ihnen Unrecht tut. Von daher kann ich mir schon vorstellen, weil die Presse jetzt ja nicht gerade toll über Muslime berichtet nach den Anschlägen, dass man sich jetzt umso mehr einmauert. Das ist schade, wird sich aber ohne weiteres nicht verhindern lassen. Moscheegemeinden sind ja mehr oder weniger Wohlfühlräume für Muslime, in denen sie sich zurückziehen können und jetzt mal nicht dem Stress der nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt sind. Das hat natürlich häufig auch den Effekt, dass man die Mauern da etwas höher zieht. Das ist nicht bei allen Moscheen so, definitiv nicht. Es gibt Moscheen, die möchten sich gerne öffnen und tun das auch. Aber viele haben Angst einfach auch vor dieser Gesellschaft, haben Angst, dass ihnen ihre Werte verloren gehen, haben Angst, dass ihre Kinder werden wie die Deutschen. Das gibt es ja auch. Und möchten die gerne unter Kontrolle der Moscheegemeinschaft haben. Es gibt sogar Eltern, die haben weniger dagegen, wenn ihr Kind islamistische Ansichten vertritt, als wenn es ihnen sozusagen abhanden kommt und der Sohn hat eine deutsche Freundin oder noch schlimmer, die Tochter hat einen deutschen Freund. Mhm. Also einen Deutschen meine ich jetzt, einen nicht-muslimischen, weil auch die Muslime sind ja doch zu einem großen Teil deutsche Staatsbürger.
Wenn Sie diese Wagenburg-Mentalität, wenn Sie prognostizieren, dass die um sich greifen wird, dass die aber auch wieder gefährlich ist, weil als Nährboden auch für eine weitere Radikalisierung, wie Sie es ja eben schon beschrieben haben. Was wäre am wichtigsten, um das zu durchbrechen?
Naja, es gibt zwei Dinge. Wenn Moscheen tatsächlich radikal sind, wenn sie Treffpunkte für radikale Gruppierungen sind, wenn dort radikale Prediger eingeladen werden, finde ich, muss man da etwas konsequenter reagieren und das nicht nur bei Ermahnungen lassen, sondern man kann auch mal eine Moschee schließen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man vielleicht auf kommunaler Ebene, auf der Ebene von Stadtteilen etc. Möglichkeiten finden muss, um Muslime mit Nicht-Muslimen zusammen in kommunale Projekte zu bringen. Ja, dass man auch der muslimischen Jugend das Gefühl gibt, ihr könnt hier was beitragen zu der Gesellschaft. Und das, was ihr macht, ist toll, genau wie das, was andere Jugendliche machen. Es gibt ja schon solche Projekte, wo sich muslimische Jugendliche um nicht-muslimische alte Leute kümmern, ja, und da von denen super Rückmeldung bekommen, wie wichtig das ist und wie wertvoll es ist. Der Mensch braucht Anerkennung und egal, ob er Moslem ist oder nicht Moslem. Und wenn wir gute Formate finden, in denen jeder sich produktiv einbringen kann und dafür Anerkennung bekommt, dann wäre das das beste Mittel gegen Radikalisierung.
Das war HR Info, das Interview mit der Ethnologin und Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter. Mit ihr habe ich aus Anlass der Anschläge in Brüssel gesprochen über die Radikalisierung junger Muslime aber auch über mögliche Folgen der Attentate für die Diskussion um den Islam in Deutschland. Wer mehr erfahren will über das Leben frommer Muslime und die Arbeit von Moscheegemeinden hierzulande, vor kurzem hat Susanne Schröter ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Gott näher als der eigenen Halsschlagader. Dem Buch zugrunde liegt eine mehrjährige Forschung in Wiesbadener Moscheegemeinden. Mehr Infos zu dem Buch sowie das komplette Interview mit Susanne Schröter finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Oliver Günther.